Die zwei Seiten der einen Gnade Gottes heißt heute die Überschrift der Predigt. Und ich lese uns dazu aus dem Titusbrief, Kapitel 2, ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Was habe ich hier in der Hand? Ja, eine Münze habe ich hier in der Hand. Ihr seht, es ist nur eine einzige Münze, es sind nicht zwei Münzen. Und wenn ich die Münze von der Vorderseite betrachte, dann ist ein 2-Euro-Stück, dann steht da eine 2 drauf, also 2 Euro. Und wenn ich jetzt macht mal die Augen zu und jetzt drehe ich die Münze, und dann könnte man meinen, ich hätte jetzt vielleicht eine andere Münze in der Hand, denn es ist nicht mehr die 2 zu sehen, wenigstens für mich nicht hier, sondern es ist der Bundesadler zu sehen. Warum ist das so? Weil die Münze eben 2 Seiten hat. Und jede Seite hat eine andere Prägung. Es bleibt ein und dieselbe Münze. Aber sie hat 2 Seiten. Sie hat 2 Ansichten. Und genauso ist es mit der Gnade, über die wir heute hören wollen. Denn ich habe ja gesagt, das Thema heißt die zwei Seiten der einen Gnade Gottes. Es ist genau wie mit dieser Münze. Und von diesen 2 Seiten haben wir vorhin in unserem Bibelwort gehört. Nur ich vermute, dass wir das gar nicht mitbekommen haben, dass da von 2 Seiten die Rede ist. Die erste Seite heißt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Was ist das für eine Gnade? Das ist die rettende Gnade. Die muss erstmal überhaupt da sein, sonst brauchen wir uns über die zweite Seite der Gnade gar nicht zu unterhalten. Das ist die rettende Gnade. Und dann geht es weiter. Und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Wir merken, das ist eine andere Art Gnade. Das ist die unterweisende, die bewahrende Gnade für diejenigen, die die rettende Gnade angenommen haben. Und damit wir kein verkehrtes Verständnis von der Gnade haben, und ich befürchte, dass mancher ein verkehrtes Verständnis von der Gnade hat, ein einseitiges Verständnis, er kennt nur die rettende Gnade. Und damit wir die ganze Münze, um in diesem Bild mal zu bleiben, kennenlernen, auch die andere Seite, wollen wir heute von beiden Seiten der Gnade hören. Es gibt sie, eine Gnade, aber 2 Seiten mit 2 Prägungen. Also zunächst die erste Seite der Gnade, die rettende Gnade. Damit fängt alles an. Wir können auch den Menschen in der Welt nicht erst mit der zweiten Gnade kommen, die wir nachher betrachten. Wir müssen mit der ersten Gnade anfangen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Ja, die Gnade Gottes ist heilbringend. Sie bringt uns das Heil. Das können wir uns nicht selber holen. Sie bringt es uns. Sie macht also heil, wo etwas krank ist, wo etwas verwundet ist, ja, wo es Unheil ist, da macht die Gnade Gottes Heil. Und dabei geht es im Besonderen um das innere Unheil des Menschen. Und wie viel Unheil gibt es da? Wie viel inneres Krankes im Menschen? Wenn wir das heute alles auf einen Haufen hier sehen würden, wir würden nicht mehr drüber wegblicken. Unheil, womit der Mensch nicht fertig wird. Woher kommt denn dieses innere Unheil? Es kommt durch die Sünde. Nächste Frage, was ist denn Sünde? Sünde ist Auflehnung gegen den Willen Gottes. Das ist Sünde. Kurz gesagt, Auflehnung gegen den Willen Gottes. Ja, und was ist Auflehnung gegen den Willen Gottes? Muss ich jetzt eine Liste von Sünden anführen? Ich könnte es tun und es ist auch manchmal hilfreich, ich tue es aber nicht. Wer da jetzt einen Bedarf hat, der kann sich draußen das Andachtsbuch mitnehmen, Galaterbrief Teil 2, kleine christliche Ethik heißt das. Da könnt ihr das nachlesen, das will ich heute gar nicht machen. Und doch, im tiefsten Grunde weiß der Mensch, was Sünde ist. Ich glaube, selbst ein recht verdorbener Mensch weiß noch, was ich hier tue. Wenn ich beurteilen sollte, ob dies vor Gott recht ist, wenn es ihn denn gibt, so mag er denken, ist es recht oder nicht, dann weiß er in vielen Fällen, es ist nicht recht. Denn Gott redet auch im Gewissen. Man kann dies natürlich tot treten, erstmal dämpfen und so weiter. Im tiefsten Grunde wissen doch die meisten Menschen, das, was ich jetzt tue, ist nicht recht. Aber ich tue es trotzdem, denn es bringt mir einen Vorteil. Und das ist Auflehnung gegen Gott. Und diese Auflehnung, eben die Sünde, macht krank. Sie macht innerlich krank und sie macht manchmal auch äußerlich krank. Es müssen heute selbst in der jungen Generation immer mehr Menschen, so hörte ich, zum Psychiater überwiesen werden. Weil sie mit dem Leben nicht mehr fertig werden. Das ist das innere Unheil, ein Teil davon. Es gibt ja noch viel mehr. Aber da äußert es sich. Die Sünde macht den Menschen krank, innerlich und oft auch äußerlich. Sünde bedeutet im tiefsten Grunde Zielverfehlung. Das ist übrigens auch der ursprüngliche Begriff dieses Wortes im griechischen Urtext. Sünde ist Zielverfehlung, vorbei am Ziel. Das verstehen wir doch, oder? Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, ja, was haben wir denn für ein Ziel? Was ist denn das höchste Ziel des Menschen? Wisst ihr, was das höchste Ziel des Menschen ist und nur sein kann? Der lebendige Gott. Das ist im tiefsten Grunde das höchste Ziel des Menschen. Seht, wir kommen aus der Hand Gottes hervor. Und irgendwie zieht es uns dahin zurück. Bewusst oder unbewusst. Der Mensch sucht das verlorene Paradies. Und wenn er es sucht, auf einer Insel in der Karibik. Er sucht ein Heil, eine heile Welt und findet sie nicht. Vielleicht meint er, jetzt habe ich sie gefunden und dann ist sie doch nicht da. Der Mensch sucht dieses Ziel. Der Mensch sucht ja auch Frieden. Und man kann ihn ja im tiefsten Grunde nur bei Gott bekommen. Und es ist eben diese Sünde, die uns dieses Ziel, nämlich der lebendige Gott, verfehlen lässt. Und diese Zielverfehlung macht den Menschen unruhig. Sie macht ihn unruhig. Und es hat schon ein sogenannter alter Kirchenvater gesagt, Augustinus war es, des Menschen Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in Gott. Noch einmal, des Menschen Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in Gott. Das hat er selbst erlebt. Aber die Sünde hindert uns eben daran. Ja, und was jetzt? Was sollen wir denn machen? Ist hier einer im Saal, der nie gesündigt hätte? Ich denke, dass keiner die Hand hebt. Und wenn er sie hebt, dann müssen wir vielleicht mal in Ruhe darüber sprechen. Es stimmt nämlich nicht. Es stimmt nicht. Es ist keiner hier, der dieses ewige Ziel, der lebendige Gott, der das nicht verfehlen würde von Natur aus. Denn die Bibel sagt es uns. In Römer 3, Vers 22 heißt es, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Hier ist die Zielverfehlung ausdrücklich genannt. Sie haben gesündigt und infolgedessen erreichen sie nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sie verfehlen dieses Ziel. Sie rennen gerade dran vorbei. Sie erreichen sie nicht, kommen gar nicht bis dahin. Das ist die Botschaft der Bibel. Und genau an diesem Punkt, wo eigentlich die Hoffnungslosigkeit vollkommen wäre, denn wie sollten wir dann zu Gott kommen? An diesem Punkt setzt die erste Seite der Gnade ein. Diese rettende Gnade. Denn Gott ist barmherzig und er will uns helfen. Wenn er einer sitzt, dessen Leben ganz kaputt ist und er sagt, da kann gar nichts mehr raus werden, das stimmt nicht. Hier ist die rettende Gnade und die will dir helfen und die kann dir helfen. Hier ist die Gnade, die helfen kann, die nicht nur helfen will. Der lebendige Gott will die Zielverfehlung, die Sünde aufheben durch die Gnade. Aber jetzt wollen wir doch noch was weiter überlegen. Sünde ist ja nun Schuld. Sie ist Schuld, richtige Schuld. Wir wissen ja, wenn einer Schulden hat und hat zu viel davon, dann geht er bankrott. Und davon haben wir alle zu viel. Sünde ist Schuld. Was geschieht denn jetzt mit der Schuld, wenn Gott uns gnädig ist? Sagt er einfach, vergessen wir sie einfach, die Schuld. Sagen wir, sie wäre nicht da. Bleibt die in der Luft hängen und da lässt man sie dann auch. Ist die in der Ewigkeit immer noch da, aber irgendwo in einer Ecke der Ewigkeit? Nein, sie ist nicht mehr da. Und das ist das Besondere an der Gnade Gottes. Seht, wir konnten nicht bezahlen. Da bezahlte der lebendige Gott. Es hätte kein anderer bezahlen können, weil die Schuld zu hoch ist. Da bezahlte der lebendige Gott. Und durch wen bezahlt er? Er bezahlte durch seinen Sohn Jesus Christus. Da hat er diese Schuld, die Sündenschuld, bezahlt. Und die Schuldfrage bleibt in Ewigkeit nicht ungelöst. Sie ist gelöst in Jesus Christus. Es ist bezahlt. Die Gnade Gottes beruht auf einer Bezahlung. Das müssen wir auch mitnehmen. Gott hat nicht einfach gesagt, nein, reden wir nicht mehr davon, schwamm darüber. Nein, er hat bezahlt. Alles, was du und was ich nicht bezahlen können, hat er bezahlt. Und der Herr Jesus selbst hat es gesagt. In Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45, da heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier sehen wir, er selbst sagt, deswegen bin ich gekommen, um zu bezahlen diese Schuld. Und das geschah am Kreuz von Golgatha. Und weil diese Tat so groß war, hat schon hunderte von Jahren vorher ein Prophet diese Tat klar beschrieben, diese Kreuzigung. Das war der Prophet Jesaja im 53. Kapitel. Lasst uns jetzt mal darauf achten, das, was uns betrifft und das, was Jesus betrifft. Und lasst uns beachten, wer besser dran ist. In diesem Vers. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Missetaten willen zerschlagen. Also er. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hier steht es. Die heilbringende Gnade. Das ist die heilbringende Gnade, schon im Alten Testament erwähnt, durch Jesus Christus. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Wer ist denn besser dran? Wir. Alles Schlechte traf den Herrn, damit wir das Gute empfingen. Das ist die Bezahlung, die am Kreuz von Golgatha geschah. Unsere Zielverfehlung traf also den Herrn Jesus Christus. Ihn traf sie. Dort am Kreuz. Und noch etwas. Es ist nicht nur Bezahlung. Gott ist heilig und gerecht. Gott muss richten. Wenn der höchste Richter der Erde nicht richten würde, dann gäbe es im Himmel auch ein Chaos. Gott muss ganz offensichtlich richten, sonst hätte er es nicht so gemacht, wie es in der Bibel steht. Und er hat gerichtet. Der Zornstrahl Gottes, der uns getroffen hätte, traf Jesus am Kreuz mit voller Wucht. Und damit hat Gott gerichtet. Und Gottes Gerechtigkeit ist erfüllt. Wir müssen uns ja auch denken, dass Gottes Gerechtigkeit nicht irgendwo in der Luft hängen kann. Er ist gerecht und Gottes Gerechtigkeit ist erfüllt, indem er gerichtet hat seinen Sohn am Kreuz. Das heißt Sühnung. Ein anderer hat für uns die Schuld und auch das Gericht übernommen. Seht, dass Gott uns die Gnade schenkt, das ist wirklich Gnade. Das ist Gnade, das ist nicht unser Verdienst. Aber er selbst hat bezahlt. Er hat bezahlt. Er gab dafür, und das ist ja der bekannteste Vers in der Bibel, dass er gab. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das war die Bezahlung, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dadurch, dass Gott gab, dass Gott richtete, dass er bezahlte, bleibt Gott gerecht. Selbst wenn er uns vergibt. Und das steht auch in der Bibel. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, was ist denn dann? So ist er treu und gerecht. Wir könnten denken, er könnte doch gnädig stehen hier. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Gnade Gottes ist gerecht. Ist Gnade eigentlich gerecht? Eigentlich ist Gnade nicht gerecht. Gnade im ursprünglichen Sinne ist eigentlich nicht gerecht, denn es bleibt ja irgendwo was hängen. Nein, bei Gottes Gnade bleibt nichts hängen, weil er bezahlt hat und deswegen ist seine Gnade gerecht. Die Schuld ist bezahlt und Gott hat gerichtet. Und nun noch eine ganz wichtige Frage, was nützt uns das alles? Wie kommen wir an diese Gnade? Wie kommen wir daran? Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen. Wen? Den, der gerichtet ist. Jesus Christus am Kreuz, der ist hier gemeint. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht. Wieder das Recht. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So, hier steht jetzt auch drin, was Glauben ist. Was denn? Die ihn aufnahmen. Das sind andere Begriffe, Glauben, vielleicht verstehen wir das auch besser. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ist ein Recht, aber man muss ihn aufnehmen. Und dann heißt es, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist ein und dasselbe. Jesus im Herzen aufnehmen, das ist Glauben. Das ist Vertrauen. Verstehen wir das? Wir machen die Herzenstür auf und sagen, Herr, mein Leben will ich nicht mehr alleine leben. Ich habe es lang genug gelebt. Jetzt mache ich die Türe auf und sage, Herr, komm herein. Und ich vertraue dir mein Leben an. Ich glaube, dass du das jetzt richtig machst in meinem Leben. Lebensübergabe. Die Tür auftun, einfach dem Herrn Jesus sagen, jetzt sei du Herr. Und das haben viele gemacht. Sie haben vielleicht manchmal gar nichts Großes gefühlt. Sie haben nur gewusst, es muss weitergehen. Es muss was geschehen. Übrigens auch der Pfarrer Wilhelm Busch hat es so gemacht. Dann wusste er eines Tages, es war im Krieg, sie waren im Rückzug. Und plötzlich wusste er, ich muss jetzt mal mit Gott sprechen. Ist dann hat sich eingeschlossen in irgendeinem Haus, was schon verlassen war. Das war nicht so was Großartiges. Er hat gesagt, Herr, ich kann dir nichts versprechen. Aber er hat ihm das Leben übergeben. Er hat ihn aufgenommen. Da kam noch nicht mal ein Engel vom Himmel oder was. Und er hat bezeugt, von dem Tag an hatte ich einen lebendigen Gott. So ist es, die Türe auftun für den Herrn Jesus. Das ist nichts anderes als Glauben. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Lass ihn Herr sein. Das ist im Grunde die Lebensübergabe. Seht, und dieser Glaube, der entscheidet darüber, ob Gott uns seine Gnade schenken kann oder nicht. Der entscheidende Punkt. Die Gnade ist da. Die Gnade ist für alle da. Aber nicht alle bekommen sie, weil sie sie nicht annehmen. Das ist der Punkt. Durch den Glauben geschieht es. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, so wir wissen jetzt, was das bedeutet, wer ihn aufnimmt im Herzen, hat ewiges Leben. Der hat die Gnade bekommen. Aber jetzt kommt auch die andere Seite. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen. Ja, was ist denn mit dem? Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Er bleibt auf ihm, denn das Opfer Jesu Christi hat für ihn keine Wirkung. Und ich will uns das noch einmal an einem Beispiel klar machen. Seht, es gibt nur einen sicheren Schutz vor dem Zorn Gottes. Und dieser sichere Schutz besteht darin, dass wir den Gekreuzigten in unser Herz aufnehmen. Das ist der einzige Schutz vor dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes trifft uns deshalb nicht mehr, weil wir dann den im Herzen haben, den der Zorn Gottes schon getroffen hat. Deshalb sind wir eine Insel, wo der Zorn Gottes vorüberbrandet. So, jetzt endlich das Bild. Moody, der Evangelist, hat einmal davon erzählt. Aber es wird heute noch so stattfinden, denke ich, wenn sich in der amerikanischen Prärie, besonders im Herbst, wenn es lange nicht geregnet hatte, das Gras von selbst entzündete, dann konnte was Schlimmes passieren. Wenn dann noch Wind da war, dann fegte der Wind diese Feuerwalze, meterhohe Feuerwellen, möchte ich sie mal nennen. Die rollten über diese Prärie, die fraßen vor sich her. Und jetzt stellt euch vor, da war so ein Trapper unterwegs, so ein Jäger dort, und plötzlich sah er in der Ferne, da kommt die Feuerwalze auf mich zu. Was hat er wohl getan? Ist weggelaufen, nicht? Der wusste, das nützt nichts, ich kann hier nicht weglaufen, die Walze ist schneller. Er hat doch ein gutes Pferd gehabt, draufgeschwungen und dann weggeritten. Er wusste, das nützt auch nichts, das Pferd ist nicht schnell genug. Wisst ihr, was er getan hat? Er hat einen Platz, der bis dahin noch nicht verbrannt war, in seiner Gegend abgebrannt. Er hat ihn abgebrannt. Und dann hat er sich auf diesen Platz gestellt. Und dann kam die Feuerwalze auf ihn zu. Und an diesem Platz brannte kein Feuer. Warum nicht? Es hat schon gebrannt. Der sichere Tod war ihm vor Augen, aber die Feuerwalze rannte vorüber und er blieb in Sicherheit. Das ist ein treffendes Bild für den Schutz, den wir in Jesus Christus haben. Wenn wir ihn im Herzen haben, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir in unserem Herzen einen Ort, er ist ja Herr dort, an dem das Feuer Gottes schon gebrannt hat, der Zorn Gottes schon gebrannt hat. Und die Lawine geht an uns vorüber. Wer diesen Ort aber nicht hat im Herzen, wo der Herr Jesus wohnt, das steht hier, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Seht, das ist die erste Seite der Gnade. Haben wir die verstanden? Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Ist keiner da, dem sie nicht erschienen ist. Aber viele nehmen sie leider nicht an. Nimm sie an, wenn du sie noch nicht angenommen hast. Die eine Seite der Gnade. Und nun die zweite Seite der Gnade. Aber ich will den ganzen Bibeltext wieder lesen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Das war die erste Seite, die haben wir jetzt betrachtet. Und direkt geht's weiter. Und, es wird durch ein Und verbunden. Und unterweist uns. Es geht direkt weiter. Wenn du heute die Gnade in Jesus Christus annimmst, dann fängt sie direkt an, dich zu unterweisen. Aber ich will es noch in einer anderen Übersetzung sagen. Luther übersetzt hier, und nimmt uns in Zucht. Und das ist was kräftiger. Unterweisung hört sich so an, als ob es, naja, haben wir ein bisschen dazugelernt. Und nimmt uns in Zucht. Das hört mancher nicht so gern. Es ist aber so. Die Gnade macht das. Das ist Gnade. Keine Strafe. Mancher meint, die Gnade, dass Gott einen in Zucht nimmt, dass er ihn unterweist, wäre eine Strafe. Das ist Gnade. Wir sehen also, dass die Gnade auch was mit Zucht, mit Annehmen von guter Lehre zu tun hat. Und diese Unterweisung, diese Zucht Gottes, hat ein Ziel. Steht alles hier drin. Und unterweist uns, auf dass wir erstens die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Haben wir gehört? Die Gottlosigkeit, die ist nicht mehr unser Teil, wenn wir die erste Gnade angenommen haben. Und die weltlichen Lüste auch nicht. Aber wir wissen, dass sie uns anfechten können. Wir wissen, dass sie uns die goldenen Kugeln über den Weg rollt, diese weltliche Lust. Und mancher sagt sich, ach, ich darf da wohl auch noch danach greifen oder darf ich gar nichts mehr? Frag deinen Gott. Hier steht es, dass die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnet werden durch die Gnade. Und das zeigt uns auch, die Gnade ist kein Mittel, um sündigen zu können und doch in den Himmel zu kommen. Also verstehst du, sündigen, weiter sündigen zu wollen auch. Aber wir haben doch die Gnade. Die Gnade deckt alles zu. Wisst ihr, das ist ein verkehrtes Verständnis von der Gnade. Natürlich deckt die Gnade zu. Auch wo wir bewusst gesündigt haben, wenn wir es bereuen. Aber wenn wir auf Gnade sündigen, sprich, es ist uns eigentlich egal. Wir wollen das immer wieder machen. Wir wollen gar nicht umkehren davon. Wir wollen nur die rettende Gnade. Dann sei uns hier gesagt, dass diese Gnade uns fernerhin auch in Zucht nehmen will. Zwar die Gottlosigkeit zu verleugnen und auch die weltlichen Lüste. Das heißt, das, was schlecht ist, zu lassen. Das ist passiv. Das heißt, da tun wir gar nichts, da tun wir etwas nicht. Die Gnade Gottes hilft uns, etwas nicht zu tun, nämlich was uns wieder verderben würde. Die Gottlosigkeit verdirbt uns und die weltlichen Lüste. Denn indem diese Lust ist, so sagt uns ja auch die Bibel, indem ist nicht die Liebe des Vaters. Also das ist noch der erste Teil dieser bewahrenden Gnade, indem wir etwas lassen durch die Gnade, was nicht zu Gott passt. Und da kommt noch was dazu. Besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. So, das ist etwas Aktives. Da tun wir was. Ja, was tun wir denn? Das Richtige, das vor Gott Richtige, das wahrhaft Gute. Und das ist der Christenwandel. Durch die Gnade das zu lassen, was nichts taugt, die Gottlosigkeit und die weltliche Lust, und das zu tun, das, was taugt, nämlich besonnen, gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Ja, und wann? Wann sollen wir in dieser zweiten Gnade leben? Mal eine Frage, geht das heute denn überhaupt noch? Die Welt ist doch so schlecht geworden. Können wir denn da noch in dieser Gnade leben, die weltliche Lust verleugnen, die uns an allen Ecken und Enden anstarrt? Die halten uns doch für verrückt. Geht das heute noch? Was sagt uns denn der Bibeltext? Wann sollen wir das tun? In dem jetzigen Zeitlauf. Gar keine Frage. Damals die Menschen in dem damaligen Zeitlauf, der dann der jetzige war, aber das Wort Gottes, und das will doch niemand bestreiten, gilt uns heute auch noch. Und wir heute in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade Gottes ist groß genug, um uns auch in dem jetzigen Zeitlauf zu bewahren. Oder zweifeln wir daran, dass die Gnade Gottes heute nicht mehr groß genug wäre? Sie ist groß genug. Seht, und das gilt auch ganz besonders auf moralischem Gebiet. Jede Zeit hat ja ihre Gefahren gehabt, zweifelsohne. Und zu keiner Zeit da hat es Menschen gegeben, die etwa gut genug gewesen wären, um aus sich selbst in den Himmel zu kommen. Die Zeit gab es nie. Und es gab auch in der Vergangenheit schon sehr moralisch verdorbene Zeiten. Wir können doch nicht sagen, nur heute ist es moralisch verdorben. Gab es früher auch, gab es auch schon. Aber oft war es dann so, dann kam der Tag, da hat sich eine ganze Kultur überholt. Die Römer waren sie aufsteigend und irgendwann haben sie sich so verdorben in ihren Sünden, die konnten das Weltreich gar nicht mehr halten. Sind sie überrollt worden. Die haben damals gegessen und haben sich den Finger in den Hals gesteckt und gebrochen, um weiter zu essen. Nur eine Sache. Aber was haben sie noch alles getan? Es gibt einen Punkt, da geht's einfach nach unten. Also zu jeder Zeit gab es solche Gefahren und auch moralisch schlechte Zeiten. Aber wir sind nun jetzt mal in unserem heutigen Zeitlauf. Es nützt uns nichts, wenn wir die Römer betrachten. Wir wollen jetzt heute mal unseren Zeitlauf betrachten. Und da muss ich uns sagen, dass er auch gerade in den letzten Jahrzehnten auf sittlichem Gebiet aber stark nach unten gerutscht ist. Ja, was geht uns das an als Christen? Es geht uns deshalb etwas an, weil es oft so ist, was vor 10, 20 Jahren nur die Welt gemacht hat, macht 10, 20 Jahre später auch die Gemeinde. Vielleicht noch etwas abgeschwächt, vielleicht aber auch nicht. So ist man immer noch ein bisschen besser, um es mal so platt zu sagen, aber was vor 10 bis 20 Jahren vor Gott ungerecht war, das ist auch noch in 100 Jahren ungerecht. Da können wir gar nichts dran ändern. Wir sollen gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf und in dem jetzigen Zeitlauf die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Und da liegt die Gefahr, dass man schlicht dem Trend der Zeit folgt, bis in die Gemeinde hinein. Denn es ist so, der Weltlauf hat einen Einfluss auf uns. Er hat einen Einfluss auf dich und auch auf mich. Und wenn wir das merken, dass es in die verkehrte Richtung geht, dann müssen wir sagen, nein, durch Gottes Gnade nicht. Denn was vor Gott verkehrt war, bleibt verkehrt. Da ändert sich nichts dran. Und wenn die ganze Welt anders denkt, glauben wir, Gott ändert deshalb seine Moral. Er tut es nicht. Wir sehen das ja auch bei Noah. Wir hätten ja sagen können, das geht nicht. Die Masse will nicht, hätte Gott sagen können. Die Masse will nicht meinen Willen, dann werde ich meinen Willen anpassen. Nein, das hat er nicht getan. Da hat er nur ein paar Seelen gerettet. Und die anderen, die gelacht und gespottet haben, die gedacht haben, der Noah, der ist doch nicht ganz klar im Kopf, baut hier mitten auf dem Trockenen eine Arche, ein Riesenschiff. Alle Achtung, das war das größte Schiff, das die Welt bis zur damaligen Zeit überhaupt gesehen hat. Das war ein Schiff, das konnte eigentlich nur Gott konstruieren. Es wäre das umgekippt auf dem Meer. So große Schiffe gab es damals nicht. Da mögen sie Achtung vorgehabt haben, dass er das überhaupt hinbekommen hat. Aber sie haben sie alle gesagt, die kommt nie zum Einsatz, die kommt nie zum Einsatz. Aber als es dann regnete und nicht nur regnete, sondern auch die Quellen der Erde aufbrachen, ich glaube, haben sie einen Schreck gekriegt. Und dann ging es los, aus den Häusern raus und auf die Berge. Und plötzlich sahen sie, Mann, die Wasser kommen an die Arche. Und plötzlich sahen sie, die Arche schwimmt. Und dann wussten sie, wir sind verloren. Gott hat seine Moral nicht angepasst. Lasst uns das auch wissen. Was in der Bibel steht, bleibt darin. Ja, und da ist eben die Gefahr, dass der jetzige Zeitlauf überschwappt bis in die Gemeinde hinein. Aber Gott gibt seinen Standort nicht auf. Aber wisst ihr, dieser Niedergang, wir wollen uns fragen, ist denn wirklich so ein Niedergang gewesen in den letzten Jahrzehnten? Oh, nach göttlichem Standart ganz bestimmt. Es ist ein Niedergang auf geschlechtlichem Gebiet. Der macht sich auch bemerkbar in schamloser Kleidung. Es ist so. Und er macht sich auch bemerkbar im langsamen Untergang der Familien. Oder ist sie heute nicht schon zum großen Teil untergegangen? Ist es nicht so? Fragt mal einen Schuldirektor. Die Alleinerziehenden, mancher kann ja auch nichts dafür, ich will das jetzt nicht hier. Aber es ist eine Folge letztlich im Großen und Ganzen der Sünde. Wenn beide gläubig wären, gäbe es keine Alleinerziehenden. Und wenn sie dabei blieben. Und dann geht das Leben immer weiter. Mancher hat vielleicht jedes Jahr einen neuen Vater. Wie muss er davon reden? Mein jetziger Vater, vielleicht nennt er ihn ja auch Ralf. Ralf ist da. Papa gibt's vielleicht gar nicht mehr. Dann ist Michael da. Dann ist Rudolf da. Ja, glaubt ihr denn, das geht alles spurlos vorbei an den Kindern? Vielleicht macht sich das jemand einreden. Es hat seine Folgen. Und ich glaube, die in dieser Hinsicht tätig sind, die sehen auch die Folgen. Auch in der Welt braucht man gar nicht gläubig sein. Wer die Augen nicht zumacht, der weiß von den Folgen. Ich glaube, da könnte uns einer, der gar nicht im Glauben steht, hier was ganz anderes erzählen von diesen Folgen, wenn er sie wahrnehmen will. Ja, unsere Zeit hat schon einen starken Abgang gemacht. So, und jetzt wollen wir mal einen kleinen Ausflug machen. Wir wollen uns mal ein klein wenig die Entwicklung dieser Zeit anschauen. Das ist der jetzige Zeitlauf, ja, von dem redet ja hier das Bibelwort. Der jetzige Zeitlauf. Jetzt wollen wir mal schauen, was ist denn mit unserem jetzigen Zeitlauf? Vielleicht macht sich es mancher gar nicht bewusst, dass sich da in den letzten Jahrzehnten Erhebliches verändert hat. Man merkt es ja manchmal nicht, wenn man so dabei steht, nicht? Wie die Kinder, die sieht man auch meist nicht wachsen. Die eigenen Kinder. Aber die fremden Kinder, die sieht man wachsen. Vorhin sagte ich noch zu einem, ja, du bist aber groß geworden. Ich sah, sie hat noch einen Schuss dazu getan. Und so ist es auch mit diesem Niedergang. So, jetzt lass uns mal einen Ausflug machen. Wir gehen zurück zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja, dieser letzte Krieg, der war natürlich auch moralisch höchst verwerflich, ganz ohne Zweifel. Nicht? Die Unmoral hat nicht danach angefangen, die war auch vorher schon da. In anderer Weise, aber brutal. Die war auch da schon da. Aber jetzt gucken wir uns den jetzigen Zeitlauf an. Als der Krieg zu Ende war, da waren die Menschen froh, dass sie überleben konnten. Und welche von den Älteren hier, denn wird jetzt vielleicht dies und jenes Bekannte begegnen. Damals, als alles zerschmissen war hier in Deutschland oder viel, gerade in den Großstädten, da waren es gerade die Frauen, die am Aufbau von Deutschland erheblich beteiligt waren. Erstmal. Denn es gab ja viele Wohnungen nicht mehr. Wisst ihr, was die getan haben? Die haben sich hingestellt in die Trümmer und haben, wenn sie es denn hatten, mit Hammer und Meißelsteine geklopft. Sie haben den Zement wieder abgeklopft von diesen Steinen, damit wieder was gebaut werden konnte. Seht, denn die froren ja die Menschen. Die hatten Hunger, die hatten große Not. Wisst ihr, wie man die Frauen genannt hat? Trümmerfrau. Die haben Steine geklopft. Na, machen wir, mögen wir sagen, nur aber bitte, warum haben das denn nicht die Männer gemacht? Ja, warum haben das denn nicht die Männer gemacht? Wissen wir warum? Viele lebten gar nicht mehr. Die waren gestorben. Ja, und viele, die nicht gestorben waren, die waren Invalide, die konnten keine Steine klopfen. Und viele waren noch in der Gefangenschaft. Und da haben die Frauen mutig angepackt. Alle Achtung. Trümmerfrauen hat man sie genannt. Und es ging bergauf. Überhaupt wissen wir, dass Gott unserem Volk das große Schuld auf sich geladen hat im Krieg. Eine unheimliche Gnade gegeben hat. Wirtschaftswunder nannte man das. In den 50er Jahren, da ging es so, da ging's plötzlich mit Gewalt nach vorne. Da wuchs das Bruttosozialprodukt. Wie es heute wahrscheinlich nie mehr wachsen kann, es sei denn, es ist wieder sowas so zerschmissen wie damals. Da ging's nach vorne. Oh, da schöpften die Menschen Hoffnung. Das ist Gnade. Denn man konnte sich plötzlich wieder erstmal zu essen kaufen. Man konnte wieder Wohnungen bauen. Man konnte wieder im Warmen sitzen. Seht, die ersten Bedürfnisse, die waren ja so gering, wo wir uns heute gar keine Gedanken drüber machen. Die waren froh und zufrieden, dass sie endlich satt waren und ein warmes Bett hatten. Und selbst wenn sie mit 5 Mann in einem Zimmer lagen. Da merken wir Zufriedenheit. Das ist eine Herzenssache. Ja, so fing's an. Aber dann wuchs auch die Nachkriegsgeneration heran. In den 40er, 50er Jahren, die da geboren wurden, nicht? Die mündeten dann hinterher in die 68er, so ein Begriff, nicht? Aber jetzt bleiben wir mal dabei. Die wuchsen jetzt heran, die so in den 40er und 50er Jahren geboren wurden. Und wisst ihr, und die konnten sich irgendwie nicht mehr nur am Wirtschaftswunder erfreuen und ergötzen. So. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck. Und das kann es ja auch nicht sein. Auch ein Wirtschaftswunder, das ist ja nicht ein Lebensinhalt. Man darf Gott danken, wenn er einem die Mittel schenkt. Aber es kann nicht Lebensinhalt sein. Aber scheinbar sahen sie bei ihren Eltern auch nichts anderes, als dass dies Lebensinhalt war. Und das sollte nicht ihr Lebensinhalt sein. Gut. Suchten sie jetzt tiefere Werte? Ja, das können wir eben nicht bestätigen. Wisst ihr, was sie erstmal wollten? Sich abgrenzen von den spießbürgerlichen Eltern. Damit wollten sie nicht mehr so viel zu tun haben. Die haben ja viel zu engstirnig gedacht. Sie hatten jetzt die Weite, meinten sie, zu haben. Und so ging es dann eben weiter. Es nahm ein zunehmender Verfall von alten Werten seinen Lauf. Von alten Werten, allerdings, das will ich dabei sagen, die wirklich Werte waren. Nicht alles, was alt ist, ist wert. Ich meine jetzt wirkliche Werte, die auch noch mitten im Volk da waren. Das ist ja auch ein Segen, selbst wenn einer nicht gläubig ist, wenn er noch gewisse Werte hat. Werte, die sich am Göttlichen orientieren. Und die verfielen immer mehr. Seht, und bei diesem zunehmenden Verfall, da hatten die Medien einen großen Einfluss. Die Medien haben heute noch den großen Einfluss, mehr denn je. Und sie hatten ihn damals auch schon. Und gerade der Film und das Fernsehen wirkten durch ihre Inhalte. Glaubt ihr das? Es ist so. Die deutschen Kinos, die Menschen verdienten ja immer mehr, die deutschen Kinos wurden immer voller. Im Jahre 1956 waren 800 Millionen Zuschauer schon wieder in den Kinos gewesen. In Deutschland hier, 800 Millionen. Und in eben diesem Jahr 1956 wurde im Oktober die erste Tagesschau ausgestrahlt. Und ein Jahr später hatten rund 1 Million Haushalte einen Fernseher. Na und? Ja, was lief denn in dem Fernseher? Oh ja, da liefen natürlich auch die Unterhaltungsfilme. Und zunehmend mit den Liebesszenen, damals sicherlich noch viel dezenter als heute. Aber sie liefen. Und die Menschen nahmen es in sich auf. Und das färbt ab. Man muss es nur lang genug schauen. Es färbt ab. Und jetzt mal was Beachtliches. Stellt euch vor, der erste Familienminister der Bundesrepublik Deutschland, der hieß Franz Josef Wirmeling. Vielleicht kennen ihn noch einige vom Namen her. Der warnte Mitte der 50er Jahre, also als dies so gerade aufkam. Und jetzt lasst mich ihn mal zitieren unter Auslassungen. Ein Minister spricht hier. Alle Bemühungen für unsere Familien werden vergebens sein, wenn die Auffassung über das wahre Wesen und die Bedeutung für Ehe und Familie durch die Mittel der öffentlichen Meinungsbildung, Film, Rundfunk, Presse, verwässert oder verfälscht werden. Vor allem ist es der Film, den wir leider weitgehend für die Zerstörung von Ehe und Familie verantwortlich machen müssen. Im Mittelpunkt vieler Durchschnittsfilme steht leider das Erotische. Ach, lebte der eigentlich hinter dem Mond? Das war Auffassung, stellt euch vor, eines Ministers damals. Merken wir eigentlich, wie sich die Welten schon verschoben haben? Er hat gesagt, vor allem der Film schadet unserem Volk, weil da so viel gezeigt wird, was die Ehen kaputt macht. Nun, damals hat man da sicher auch schon angefangen, drüber zu lächeln. Aber jetzt will ich uns mal fragen, hat er denn recht gehabt oder nicht? Wir sehen doch heute das Chaos. Mittlerweile nicht nur durch den Film entstanden, klar, es kommt ja eins zum anderen. Aber mit dadurch ausgelöst und heute ständig fortgesetzt. Und wisst ihr, was heute für ein Trend ist? Der Film kommt in die Gemeinden. Mehr und mehr. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Aber ich würde nicht wundern, wenn die Liebesszenen sich auch immer mehr einschleichen. Und damit färbt es ab. Damals hat das ein Minister aus der Welt gesagt. Und heute gucken die Menschen einen komisch an. Ich sag mal, wenn es ein Pastor sagt. Dann denken die, ist er nicht mehr ganz auf dem modernsten Stand? Es ist aber die Gefahr da. Sind die denn glücklich, die in den Filmen mitgespielt haben? Nur ich kann jetzt natürlich nicht für alle reden, aber ich will uns ein Beispiel sagen. Da kann man nicht sehen, dass das Glück war. Es war im letzten Jahr, da ist er gestorben. Tony Curtis hat er sich genannt. Er hieß mal früher anders, war sein Künstlername. Eine Hollywood-Legende. Und in unserer Zeitung stand, er war ein Herzensbrecher. Nicht nur im Film, sondern auch im Leben. 5-mal war er verheiratet. Ja, war das nicht das Glück? Machen, was er wollt, Geld hat er ja auch genug. Wisst ihr, was seine Tochter mal über ihn gesagt hat? Also er hat gesagt, jetzt mit meinen Worten, privat war er längst nicht immer so heiter wie dort im Film, wie dort auf der Leinwand. Und dann, und jetzt zitiere ich, etwas quälte ihn sein ganzes Leben lang. Er suchte Erleichterung bei Frauen in Drogen und Alkohol. So, ist das jetzt das Glück? Und hier merken wir, es macht auch nicht glücklich. Das Geld macht nicht glücklich. Und all das, was Gott verboten hat, wo Gott gesagt hat, das ist nicht richtig. Das macht uns nicht glücklich. Das zieht nach unten. Das war der Film, aber lasst uns weitergehen. Es geschah dann in den 60er Jahren auch eine sogenannte sexuelle Revolution. Nicht eine Evolution, es ist eine langsame Entwicklung, eine Revolution. Eine Revolution ist Aufstand. Von jetzt auf gleich wird etwas umgeworfen. Und ein Journalist und späterer Filmemacher hatte daran einen großen Anteil. Er hieß Oswald Kolle. Der ist letztes Jahr auch gestorben. Ach, die sind jetzt alle in der Ewigkeit. Dem hat das gar nicht gefallen, dass die Deutschen da noch so, ich sag mal, bodenständig waren. Er hat auch seine Heimat gewechselt und ist nach Amsterdam gezogen. Aber dieser Journalist und späterer Filmemacher, das stand auch in der Zeitung, wie gesagt, letztes Jahr ist er gestorben. Und er hat sich dafür eingesetzt, dass die körperliche Liebe von Zwängen, Verboten und Verunglimpfungen befreit werden. Aber das war natürlich so weitläufig. In die Ehe gehört es ja hinein, im natürlichen Rahmen. Aber es sollte ja weit darüber hinausgehen. Er hat dann eine Artikelserie in einer Illustrierten begonnen. Da wurde über das Kind, das unbekannte Wesen, die Frau und dein Mann, das unbekannte Wesen, geschrieben. Und da wurden dann, hinterher wurden Bücher geschrieben und schließlich wurden Filme daraus gemacht. Und jetzt kommen wir wieder mal zu der Regierung. Stellt euch vor, da hat damals dieser Minister, von dem ich vorhin zitiert habe, der hat an diese Illustrierte einen Brief geschrieben. Ich will jetzt gar nicht sagen, was er geschrieben hat da. Auf jeden Fall hat er sich dagegen gewandt, dass es so veröffentlicht wird. Aber dem Volk gefiel das. Und weil es dem Volk gefiel, weil Erfolg da war, wird nur um Erfolg gemessen. Hat man Erfolg, ist es richtig. Gab ja auch Geld. Wurde weitergemacht. Ja, die Illustrierte gibt es heute nicht mehr. Sie hat ihren Betrieb vor noch nicht zu vielen Jahren, glaube ich, eingestellt. Aber gut, stellt euch vor, da hat sich ein Minister noch dagegen gewandt. Ja, es waren schon noch andere Zeiten. Es ging weiter. Die neue Moral unter Verwerfung von alten Werten, und ich meine jetzt immer noch Werte, die auch Werte waren, brach sich ihren Weg, diese neue Moral. Und in diesen 60er Jahren kam dann auch die Antibabypille auf. Und die hat die Rolle der Frau gewaltig verändert, diese Pille. Und die allgemeine sexuelle Freizügigkeit wurde immer größer. Natürlich ist früher auch vieles im Geheimen geschehen. Aber es ging immer weiter. Es wurde öffentlich, es wurde immer anerkannter. Es dachten sich immer weniger Menschen was dabei. Und dann gab es den Pillenknick. Ich habe mir mal eine Statistik angeschaut. Da geht die Bevölkerung nach oben so bis ungefähr Mitte der 60er Jahre. Und dann geht es nach unten, kam die Antibabypille. Bis sie so in den Anfang 70er Jahren unter die Sterberate fiel und da ist sie auch nicht mehr drüber gekommen. Und heute bangen die Leute um ihre Rente. So langsam macht sich's bemerkbar. Gottes Mühlen mahlen langsam. Oder überhaupt mahlen manche Mühlen langsam. Aber irgendwann kommt die Rechnung. Pfarrer Wilhelm Busch, 1966 ist er gestorben. Und in eben diesem Jahr, als er gestorben ist, da hat er eine Predigt gehalten, die heute noch recht bekannt ist. Und die gibt es auch auf CD zu kaufen. Die heißt, geht es auch ohne Ehe oder geht es auch ohne Trauschein? Und dieser Pfarrer Busch sagte damals in dieser Predigt, dass drei Mächte dafür gesorgt hätten, dass der Mensch von heute davon überzeugt ist, Sexualität habe nichts mehr mit Gut und Böse zu tun. Dann hat er die drei Mächte genannt. Erstens der Film. Aha, sind wir wieder da. Und er sagte so, der Film zeigt, wie schön Ehebruch ist. Bitte, 1966. Der unverstandene Mann findet endlich Kussgroßaufnahme. Und wie dezent ist das noch? Das verständnisvolle Herz. Und das sollte der nicht nachgeben. Das haben sich die Leute angeguckt und haben gesagt, bei mir ja auch so. Ich habe auch nachgegeben. Merken wir den Einfluss. Ach, als ich früher noch im weltlichen Beruf war, vor vielen Jahren, weiß ich noch, da habe ich es gehört. Dann haben sie sich unterhalten, was so gerade gelaufen war am Wochenende. All solche Sachen, nicht? Wie der eine mit dem anderen und Ehescheidung oder was auch immer, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Aber in diesem Sumpf, da wurden Filme gemacht und wurde sich darüber unterhalten, als ob es das Natürlichste von der Welt ist. Dabei ist eine große Katastrophe oft. Immer eine Katastrophe, wenn Sünde der Fall ist. Aber manchmal ist die Katastrophe so groß, dass die Kinder nicht mehr damit zurechtkommen und so weiter. So, also erstens sagte Wilhelm Busch, der Film, der ist dafür mit zuständig, dass Sexualität nichts mehr mit Gut und Böse zu tun hat, dass das so dargestellt wird. Zweitens sagte er, die Psychiater, die haben uns unablässig erklärt, wie gefährlich verdrängte Sexualkomplexe sind. Und heute hat schließlich das ganze Volk einen Sexualkomplex. Das war seine Auffassung. Und das Dritte, die Bücher, moderne Romane, wo das Sexuelle jenseits von Gut und Böse steht. Und Busch erzählte dann, dass junge Leute, und er ist ja mit vielen zusammengekommen, er war ja Jugendpfarrer damals in Essen, das Gefühl haben, das stimmt doch nicht. Was stimmt denn nicht? Dass das nichts mit Gut und Böse zu tun hätte, Sexualität. Dass das ausgeklammert wäre von Gut und Böse. Eine Sache, die für jedes Leben so wichtig ist, die kann doch nicht von Gut und Böse einfach ausgeklammert sein. Und dann hat er wörtlich gesagt, und wie oft krieg ich von jungen Leuten gesagt, wir kriegen keine Antwort in der Kirche. Was meinen Sie mit Antwort? Dass uns keiner mehr sagt auf diesem Gebiet, was uns bedrängt, was eigentlich gut und böse ist. Tja, und Busch hat gesagt, der Pastor hat das natürlich auch nicht zu sagen, aber Gott hat es zu sagen. Und dann hat er gesagt, was Gott dazu in der Bibel sagt. Und ich zitiere ihn jetzt. Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist Sünde. Ehebruch ist Sünde. Ehescheidung ist Sünde. Lesbische Liebe ist Sünde. Homosexualität ist Sünde vor dem heiligen Gott. Sie können bis ans Ende der Welt laufen. Sie laufen ihm nicht weg. Das hat er gesagt, damals schon. Ja, das ist die Entwicklung des heutigen Zeitlaufs. Und damit Hand in Hand geht auch heute die unverschämtere Kleidung. Damals fing es an, da kam der Minirock auf, ich weiß das noch. Ein unverschämter Rock war es. Aber die Mode hat's gesagt und dann wurde's getan. Bis in die Gemeinde hinein. Glaub nicht, dass er davor angehalten hat. Und mein Großvater, nicht meiner, der meiner Frau, Paul Mink, der hat vor Jahrzehnten einmal in einer Maranatha-Andacht gedacht, etwas über die zunehmende Schamlosigkeit geschrieben. Und er schrieb von den heiligen Frauen des alten Bundes und meinte, dass das heutige Geschlecht damit gar nicht zu vergleichen wäre in vielen Dingen. Und ich will es uns jetzt mal lesen, wie es im nächsten Andachtsbuch in Bezug auf diese Andacht wieder aufgelegt ist. Er schrieb, denn wenn sich jene, also die Frauen des alten Bundes, verschleierten, so entblößt man sich heute immer mehr. Man kann oft nicht hinsehen, wie schamlos die Kleidung ist, mit der sogar im Gottesdienst erschienen wird, weil kein Schamgefühl mehr da ist. Doch wehe dem Seelsorger, welcher wagt, dagegen etwas zu sagen. Er läuft Gefahr, dass aus diesem Grund seine ganze Gemeinde auseinanderbricht. Wenn auch die Eltern nicht mehr so geistlich sind, zum Wort Gottes zu stehen, sondern sich vielmehr vor ihre Kinder stellen, selbst wenn sie nicht den Geist, sondern das Fleisch suchen. Da hat mir einer, dessen Frau auch gerne kurze Röcke trug, erwidert, im Wort Gottes gäbe es kein Gesetz über die Länge der Röcke, ob bis zum Knie oder zur Wade. Aber jeder, der ein klein wenig Einsicht hat, weiß doch ganz genau, wo diese Moderichtung herkommt. Dass es die Geister der Luft sind, die wirksam sind in den Söhnen des Ungehorsams, die dann den Willen des Fleisches und der Gedanken tun. Epheser 2, Vers 1 bis 3. Nein, Gesetze hat uns der Herr im neuen Bund nicht gegeben, aber seinen Geist, der uns genau zeigt, wie wir wandeln sollen. Und der führt uns nicht nach der Weise und Mode der Welt, sondern in die Heiligkeit. Und das müssen wir auch bedenken in der Frage, wie wir uns anziehen. Es ist zu bedenken. Denn Gottes Geist führt uns in die Heiligkeit und nicht in eine Mode der Welt, die unheilig ist. Und da müssen wir uns fragen, woher kommt das, was ich jetzt tun will und was vielleicht als größere Freiheit empfunden wird? Es ist nicht alles größere Freiheit, was so empfunden wird, sondern manches ist schlichtweg eine zunehmende Bindung an die Sünde. Und das Wort Gottes zeigt uns, wie wir wandeln sollen. Seht, das war jetzt ein Ausflug, nicht? Die zweite Seite der Gnade, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen sollen und besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, der aus den Fugen gerät. Das ist die zweite Gnade Gottes. Seht, die erste Seite der Gnade, die uns das Heil bringt, die können wir in einem Augenblick ergreifen. Aber die zweite Seite der Gnade ist nicht die Sache eines einzigen Augenblicks, sondern Augenblick für Augenblick, bis für uns die Ewigkeit anbricht. Und da will uns die Gnade ebenso helfen. Und jetzt noch ein kleiner Nachschub, denn das steht auch in diesem Wort. Wie können wir denn in der zweiten Gnade eigentlich wandeln? Das ist die Fortsetzung jetzt. Und lasst mich nochmal das Wort lesen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, die erste Seite der Gnade. Und, jetzt kommt die zweite, unterweist uns oder nimmt uns in Zucht, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir. So, jetzt kommt, wie das geht. Vielleicht sagt ja einer, ja, wie geht das denn? Steht auch hier drin, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Das heißt richtige Ausrichtung. Bereit sein. Richtige Ausrichtung auf wen? Auf Jesus Christus, der, und jetzt kommt im Grunde nochmal die Begründung, die zweite Gnade, dafür ist Jesus auch gestorben, der sich selbst für uns gegeben hat am Kreuz. Warum? Damit wir, nachdem er uns begnadigt hat, wieder in den alten heillosen Schlamm laufen? Nein, deshalb nicht. Auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. So sollen wir in der zweiten Gnade wandeln, wie wir jetzt gehört haben. Das alles tut die Gnade. Sie errettet und bewahrt uns. Und deshalb lasst sie uns nicht einseitig sehen. Es gehört beides dazu und es ist beides Gnade, damit wir das ewige Ziel erreichen. Ich möchte schließen mit einem Gedicht von Philipp Friedrich Hiller. Die Gnade sei mit allen, die Gnade unseres Herrn, des Herrn, dem wir hier wallen und sehen sein Kommen gern. Auf dem so schmalen Pfade gelingt uns ja kein Tritt, es geht denn seine Gnade bis an das Ende mit. Auf Gnade darf man trauen, man traut ihr ohne Reu. Und wenn uns je will grauen, so bleibt's, der Herr ist treu. So scheint uns nichts ein Schade, was man um Jesu misst. Der Herr hat eine Gnade, die über alles ist. Bald ist es überwunden, nur durch des Lammes Blut, das in den schwersten Stunden die größten Taten tut. Herr, lass es dir gefallen. Noch immer rufen wir, die Gnade sei mit allen, die Gnade sei mit mir. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Du reichst uns deine Gnade dar, nicht nur zur Errettung, sondern auch zu einem Wandel, der vor dir recht ist. Und wir bitten dich, lass diese Gnade an uns wirken, nach beiden Seiten hin. Herr, wo wir verkehrt gehandelt haben, willst du vergeben durch die Gnade, wenn wir umkehren. Aber dann willst du uns auch bewahren durch die Gnade vor allem, was vor deinem Angesicht und deiner Heiligkeit nicht bestehen kann. Herr, und so lass nun deine Gnade mit uns sein. Ja, die Gnade sei mit allen. Die Gnade sei mit mir. Amen. Amen.